Deutschlandfunk Interview.
Ein klein wenig Hoffnung also im Gaza-Krieg. Der Austausch von israelischen Geiseln der Hamas und palästinensischen Gefangenen in Israel, der hat nun begonnen. Eine Atempause im Krieg, darüber kann ich nun sprechen mit der Nahost-Expertin Christin Hellberg. Guten Abend.
Hallo, Herr Fischer.
Es ist eine Atempause, die Hoffnungen weckt. Wie berechtigt sind diese, dass sich daraus dann mehr entwickelt als ein paar Tage Waffenruhe?
Also mich lassen vor allem zwei Aspekte hoffen. Einerseits hat sich am ersten Tag jetzt gezeigt, dass diese Vereinbarung auch praktisch umsetzbar ist. Wir haben einen geordneten Ablauf gesehen, obwohl so viele Dinge ja gleichzeitig und an mehreren Orten passieren müssen und auch mit ganz verschiedenen Akteuren. Es gibt ja auch keine Garantiemacht. Das heißt, diese ganze Abmachung beruht darauf, dass beide Seiten, also sowohl Hamas als auch israelische Regierung, ihr Wort halten. Und da besteht eben die Hoffnung, dass das nun in den nächsten Tagen sich fortsetzt und dass eben die Gesprächskanäle, die jetzt über Wochen aufgebaut wurden, offensichtlich funktionieren zwischen israelischer Regierung, den USA, den Unterhändlern in Katar, aber eben auch zwischen der politischen Führung der Hamas in Katar und der Führung der Hamas im Gazastreifen, denn das war ja wohl auch der komplizierteste Teil. Und die zweite Hoffnung macht mir die Tatsache, dass die Regierung Netanyahu jetzt offensichtlich ihre Prioritäten erstmal verschoben hat, also weg vom Kampf gegen die Hamas hin zu der Freilassung von Geiseln. Dank vor allem des Drucks der Angehörigen in Israel, würde ich sagen, die ja auf beeindruckende Weise die Bevölkerung da durchaus mobilisiert haben. Das heißt, es besteht durchaus Hoffnung, dass nach diesen ersten 50 Geiseln, die in den kommenden Tagen freikommen sollen, auch nochmal weitere 50 folgen könnten. Denn es gibt ja eine Liste mit 300 Namen von palästinensischen Gefangenen. Also die Möglichkeit, dass in den nächsten 4 bis 10 Tagen womöglich insgesamt 100 Geiseln und 300 palästinensische Gefangene freikommen können.
Damit wären ja immer noch nicht alle aus Hamas-Haft entlassen. Aber jetzt können ja beide Seiten sagen, seht her, wir können auch verhandeln statt schießen. Sie haben es auch gerade angedeutet. Wem nutzt denn diese Situation nun mehr, der Hamas oder der israelischen Regierung?
Also zunächst mal nutzt es natürlich jeder einzelnen Geisel und den Angehörigen, die sich jetzt freuen, dass diese Menschen wieder in Freiheit sind. Politisch betrachtet würde ich sagen, nutzt diese Abmachung in erster Linie der Hamas. Sie beweist gerade, dass sie es im Gegensatz zur palästinensischen Autonomiebehörde, etwa unter Mahmoud Abbas, schafft, palästinensische Gefangene frei zu pressen. Das hat nämlich mit Verhandlungen und eben auch einer Kooperation mit Israel eben nicht geklappt, wie es ja Mahmoud Abbas versucht hat in den letzten Jahren. Also das ist eine sehr negative Botschaft natürlich aus unserer Sicht zu sagen, seht her, wenn ihr Gewalt anwendet, Geiseln nehmt, dann können wir Gefangene befreien. Also eine problematische Botschaft. Außerdem hat die Hamas auch Interesse daran, Frauen und Kinder und die älteren Geiseln freizulassen, weil sie dann einfach weniger zu tun hat mit deren Versorgung, die extrem schwierig ist unter den Umständen in Gaza gerade. Und wenn nämlich diese Zivilen, diese Frauen, Kinder und älteren Personen freigelassen sind, dann wird sie versuchen, die verbleibenden Geiseln, also wehrfähige Männer und Soldaten, auch umzudefinieren in eine Art von Kriegsgefangenen und das dann auch weiter zu legitimieren. Der Druck auf Israel wird weiter wachsen, auch irgendwann militante palästinensische Gefangene freizulassen, also nicht mehr nur Frauen und Minderjährige oder unter 19-Jährige wie bisher. Und diese 4-tägige Pause mindestens, die wird auch der Hamas helfen, sich zu sortieren im Gazastreifen, also Nachschub zu organisieren, die Geiseln an bestimmte andere Orte zu bringen, vielleicht sichere Verstecke zu suchen für die eigenen Hamas-Führer. Denn es gibt ja eben keine Luftaufklärung in Südgaza. Im Nordgaza darf Israel 6 Stunden lang keine Drohnen fliegen und das wird die Hamas auf jeden Fall für sich zu nutzen wissen.
Nun ist ja trotz gegenteiliger Rhetorik eigentlich niemand der Hamas zu Hilfe gekommen. Weder der Iran noch die Hisbollah. Die Palästinenser im Westjordanland in der Autonomiebehörde sind ruhig. Hat sich die Hamas verkalkuliert bei ihrem Angriff auf Israel?
Ich denke, die Hamas hat eigentlich inzwischen ziemlich viel von dem erreicht, was sie wollte, so tragisch das ist. Sie hat ja Aufmerksamkeit für den Konflikt erzeugt wieder. Sie hat weltweite Solidarität mit den Palästinensern bekommen, auch von Staaten im globalen Süden, auch politische Unterstützung für die Sache der Palästinenser. Sie hat die Beziehungen Israels zu den arabischen Nachbarn erstmal torpediert. Die Verhandlungen mit Saudi-Arabien liegen auf Eis. Sie ist im Grunde froh, wenn sie langfristig Gaza auch gar nicht mehr regieren muss, sondern sie kann sich dann weiter positionieren als bewaffneter Widerstand. Eine Entwicklung, die wir schon in den letzten Jahren gesehen haben. Und wir sehen eigentlich, dass Israel ja sehr wohl an einem Dreifrontenkrieg kämpft. wenn auch nicht in dem befürchteten Ausmaß, aber die Spannungen in der Westbank sind da und kaum einzuhegen. Es gibt die Konfrontation mit der Hezbollah an der Grenze zum Libanon. Das heißt, Israels Sicherheit ist bisher gar nicht gestärkt worden in den letzten 7 Wochen durch diese Militäroperationen im Gazastreifen. Und das spielt alles der Hamas am Ende in die Hände, denke ich.
Sie haben schon davon gesprochen, dass der Druck auf die Regierung wächst. Ministerpräsident Netanyahu hat ja auch gesagt, die totale Vernichtung der Hamas, das sei sein Ziel. Geht das überhaupt?
Das erklärte Ziel ist, die Hamas militärisch zu zerschlagen in Gaza, so wird es jetzt formuliert. Es wäre, glaube ich, wichtig, dass die israelische Regierung mal operative Kriterien nennt, um dann auch irgendwann einen Sieg erklären zu können. Also wann ist denn die Hamas militärisch besiegt? Wenn keine Raketen mehr aus Gaza abgefeuert werden, wenn die Hamas-Führung getötet oder inhaftiert ist oder Gaza verlassen hat oder wenn alle Tunnel zerstört sind oder durchleuchtet sind. Also solche Kriterien müssen erstmal aufgestellt werden, damit Netanyahu auch irgendwann sagen kann, so, wir haben jetzt gesiegt. Das ist das erste große Problem. Aber die Hamas ist natürlich eben nicht nur eine militärische Terrororganisation. Sie ist auch nicht nur eine Ideologie, sondern sie ist auch politische Partei. Sie ist auch eine soziale Bewegung. Sie ist verzahnt, sie ist vernetzt mit der Bevölkerung vor Ort. Deswegen kann man sie eben mittelfristig nicht wirklich militärisch zerschlagen. Man kann ihr jetzt die Fähigkeit nehmen, aus Gaza anzugreifen. Das ist auch wichtig. Das wird auch Israel weiter tun. Aber mittelfristig muss es darum gehen, den Menschen in Gaza den Grund zu nehmen, sich der Hamas anzuschließen oder mit ihr solidarisch zu sein. Das heißt, das Leben der Menschen in Gaza muss sich deutlich verbessern, auch das Leben der Menschen im Westjordanland im Übrigen. Das heißt, wir brauchen Perspektiven, die den Menschen zeigen, es lohnt sich zu verhandeln, es lohnt sich auf Koexistenz mit Israel zu setzen, denn dann wird sich euer Alltag und wird sich euer Leben verbessern. Und diese Perspektive ist in den letzten Jahren komplett ausgeblieben, deswegen jede Form von bewaffnetem Widerstand natürlich attraktiv wurde.
Na, blicken wir mal zum Schluss auf die Perspektiven. Was ist denn nach Ihrer Meinung ein realistischer Ausgang des Konfliktes und wer regiert anschließend im Gazastreifen?
Israel wird ja zunächst mal Gaza wieder besetzen, möchte aber erklärtermaßen dort militärisch nicht bleiben, möchte auch keinerlei Verantwortung für die Verwaltung von Gaza übernehmen. Das heißt, mittelfristig wäre es, glaube ich, wichtig, eine möglichst internationale Lösung zu finden oder unter Federführung der USA in dem Fall, indem man entweder andere arabische Staaten, auch europäische Staaten mit einbezieht in eine Übergangsfriedenstruppe, am besten mit UN-Mandat. Wir sehen in den Nachbarländern Israels, etwa auf dem Golan in Syrien, auch im Südlibanon haben wir solche Friedenstruppen. Wenn es dafür kein UN-Mandat geben sollte, geht es auch ohne UN-Mandat. Und auch dafür gibt es ein Beispiel auf dem Sinai, weil wir haben seit 1981 eine internationale Friedenstruppe dort ohne UN-Mandat. Das haben Ägypten, Israel und die USA damals ausgehandelt. Und auch das wäre vorstellbar. Da könnten sich dann auch Länder des globalen Südens beteiligen, zum Beispiel Südafrika oder Brasilien. Jetzt auf dem Sinai sind zum Beispiel auch Kolumbien und andere Staaten unterwegs. Also Länder, die dann glaubwürdig in Gaza sowohl die Sicherheitsbedürfnisse der Palästinenser befriedigen würden, als auch natürlich die Bedürfnisse der Israelis, also die USA müssen vor Ort sein und eben auch Länder, denen wiederum die Menschen in Gaza vertrauen könnten. Und dann müsste es natürlich schon darum gehen, mittelfristig die Verwaltung und die Regierung in Gaza der palästinensischen Autonomiebehörde zu übergeben, aber nicht in ihrer jetzigen Form. Sie müsste sich erneuern. Wahlen kann es erst mit einigem Vorlauf geben. Dafür müsste man die Voraussetzungen schaffen, also einen politischen Prozess, wo auch eine neue, eine jüngere politische Generation heranwachsen könnte. Das hat es zuletzt gegeben, 2021. Damals sollten ja Parlamentswahlen stattfinden, die dann Mahmoud Abbas wieder abgeblasen hat. Also wir bräuchten einen politischen Prozess, damit sich neue Parteien formieren können, Programme geschrieben werden können, um solche Wahlen, wirklich demokratische Wahlen, abhalten zu können. Bis dahin wäre eben wichtig, dass wir politische Vertreter haben oder respektierte Führer auf palästinensischer Seite, die erstmal eine Verwaltung in Gaza organisieren könnten und auch sicherstellen könnten, dass Gaza und das Westjordanland natürlich gemeinsam unter palästinensische Führung wiederkommt und nicht weiter getrennt wird und gespalten wird, wie das in den letzten Jahren der Fall war.
Die Einschätzung der Nahost-Expertin Kristin Hellberg. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend, Frau Hellberg.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.